DW Menschen und Märkte.
Wir blicken heute in die USA auf den größten Betrugsskandal des Silicon Valley. Außerdem geht es darum, ob China der Gewinner des Desasters in Afghanistan wird, ob hohe Inflationsraten die Zentralbanken nun zum Handeln zwingen und wie die großen Digitalkonzerne mit geballter Finanzkraft die Politik zu beeinflussen versuchen. Mein Name ist Insa Wrede, herzlich willkommen. Es war wohl zu schön, um wahr zu sein. Nur ein kleiner Tropfen Blut sollte genügen, um vielfältige Tests zu machen. Das war das Versprechen der einst hochgejubelten Start-up-Gründerin Elizabeth Holmes, die es als jüngste Milliardärin auf die Forbes-Liste der Superreichen schaffte. Inzwischen ist sie der Mittelpunkt des größten Betrugsskandals des Silicon Valley. Ab heute muss sie sich vor einem Gericht in Kalifornien verantworten. Mehr von Markus Schuler aus San Francisco.
Vor 6 Jahren galt die heute 37-Jährige als der große Star des Silicon Valley. Sie wurde als der nächste Steve Jobs gefeiert. Sie imitierte den verstorbenen Apple-Co-Gründer sogar in puncto Kleidung. Meist trug sie einen schwarzen Rollkragenpulli. Vor 6 Jahren hat sie mit gekünstelt tiefer Stimme und dem Brustton der Überzeugung auf einer Podiumsdiskussion erzählt: Erst halten sie dich für verrückt und bekämpfen dich, und dann veränderst du die Welt. Mit ihrem 2003 gegründeten Biotech-Unternehmen Theranos wollte sie die Welt der Blutanalyse revolutionieren. Holmes war da gerade 19 Jahre alt und hatte ihr Stanford-Studium nach nur einem Jahr abgebrochen. Sie schaffte es, dass Verleger Rupert Murdoch allein 100 Millionen Dollar in das Startup investierte. Genauso viel steuerte die ehemalige US-Bildungsministerin Betsy DeVos bei. Es gab Dutzende weitere Großinvestoren. Die ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger und George Shultz saßen im Aufsichtsrat des Unternehmens. Bevor der Schwindel 2016 aufflog, galt Theranos als neunfaches Unicorn. Es war mit 9 Milliarden Dollar bewertet. Investigativreporter Michael Sikorski Nolfi vom Wall Street Journal erzählt: Wenn diese Technologie tatsächlich funktioniert hätte, wäre das das Ende der Bluttests gewesen, wie wir sie heute kennen. Sie hätten damit sehr viel Geld verdienen können. Edison, so hieß das von Theranos entwickelte Gerät zur Analyse von Blut. Ein schwarzer Kasten, vielleicht so groß wie ein Tischkopierer. Mit nur wenigen Tropfen Blut sollte die Maschine rund 240 verschiedene Tests durchführen können. Am Ende konnte Edison treffsicher nur bestimmen, ob jemand Herpes hat. Ein Reporter des Wall Street Journals deckte 2015 auf, dass das Unternehmen heimlich und im Hintergrund Analysegeräte von Siemens benutzt hatte. Alles falsch, behauptete damals Holmes. Wir haben niemals andere kommerziell erhältliche Laborgeräte benutzt. Jeder jemals durchgeführte Test hat auf die von uns entwickelte Technologie zurückgegriffen. Mehrere der gut 800 Mitarbeitenden sind damals an die Öffentlichkeit gegangen, weil sie Holmes nicht länger decken wollten. Edison war da schon in mehreren Apotheken im Einsatz und lieferte reihenweise falsche Ergebnisse. Der Prozess, der heute mit der Auswahl der Geschworenen beginnt, hat ein großes Problem. Es gibt keine handfesten Beweise. Kurz bevor das Start-up bankrott ging, haben Angestellte einen Server, auf dem Millionen Bluttestergebnisse gespeichert waren, vernichtet. Sandra Rendesso, Reporterin beim Wall Street Journal, sagt: Es kommt darauf an, ob Holmes tatsächlich betrügen wollte. Ihre Anwälte könnten anführen, dass sich im Silicon Valley viele Start-ups besonders rosig darstellen, wenn sie Investoren gewinnen wollen. Theranos könnte da keine Ausnahme gewinnen. Am Wochenende wurde eine weitere Verteidigungslinie bekannt. Holmes' Anwälte wollen ihren damaligen Stellvertreter bei Theranos, Sunny Balvani, mit dem sie auch eine Beziehung hatte, als Drahtzieher darstellen. Er soll sie psychisch und sexuell über Jahre missbraucht haben. Holmes drohen bei einer Verurteilung bis zu 120 Jahre Gefängnis.
Markus Schuler. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Wendet man dieses Sprichwort auf Afghanistan an, dann sind die zwei offensichtlich die Taliban und die westlichen Verbündeten. Als Dritter käme China in Frage. Der große Nachbar hat Afghanistan schon lange im Blick. So haben sich schon vor Jahren chinesische Konsortien Schürf- und Ölbohrrechte gesichert. Seit 2019 führen die Chinesen Gespräche mit den Taliban. Worüber wurde bisher nicht bekannt. Freut sich nun also China über neue Chancen, die sich durch den Truppenabzug in Afghanistan ergeben? Mein Kollege Stefan Karkowski hat darüber mit Saskia Hieber gesprochen. Sie ist Lehrbeauftragte für internationale Politik an der Universität Regensburg.
Frau Hieber, Sie kennen die Position des chinesischen Staates gut. Dort wird vom Versagen Washingtons gesprochen. Das ist ein Fest für die chinesischen Staatsmedien. Der Fall Kabuls läutet die Friedhofsglocken der amerikanischen Hegemonie. So heißt es wörtlich bei Xinhua, also der Nachrichtenagentur der Regierung. Werden die Chinesen die künftigen Besatzer Afghanistans sein oder eher die Besitzer?
China hat hier sehr pragmatische Interessen in Bezug auf Afghanistan. In erster Linie geht es darum, in der gesamten Nachbarschaft, nicht nur in Afghanistan, auch in Zentralasien, Ruhe und Ordnung zu haben. China braucht für seine massiven Infrastrukturinvestitionsmaßnahmen weltweit Sicherheit und Stabilität, insbesondere auch in Afghanistan. Ein toter chinesischer Ingenieur oder Arbeiter ist auch innenpolitisch in China nicht zu vermitteln. Also Sicherheit und Stabilität ist das Erste. Das Zweite sind natürlich die Drogen, die islamistischen Kämpfer, die radikalen Ideen, Terrorismus, Separatismus, Extremismus. Peking fürchtet, dass solche Strömungen und Aktivitäten verstärkt auch nach Xinjiang in die Nordwestprovinz, in der Uiguren leben, einsickern könnten und es dort wieder zu Instabilität und Unruhe geben könnte. Das Dritte ist Pakistan hier. China benötigt Pakistan als Wirtschafts- und strategischen Partner, nicht nur im Zuge der Belt and Road Initiative, Chinas Seidenstraßenprogramm, wie wir es bezeichnen, sondern natürlich auch als Gewicht im Konflikt mit Indien. China unterstützt Pakistan im pakistanisch-indischen Konflikt. China weiß natürlich auch, dass es in Pakistan Tendenzen gab und gibt, gewisse Gruppen, die wir als terroristisch bezeichnen, zu unterstützen. Es gibt Verbindungen zwischen Afghanistan und pakistanischen Taliban. Andere Gruppen wieder bekämpfen sich. Also hier wird China massiv Druck auf Pakistan ausüben, etwas gegen Terrorismus zu tun oder Terrorismus zumindest nicht mehr zuzulassen und zu unterstützen. Also es gibt eine ganze Reihe von abgestuften Interessen hier. Und ich würde sagen, eher gegen Schluss kommen dann die berühmten Kupferminen und sonstigen Rohstoffvorkommen in Afghanistan. China wird selbstverständlich ein paar Milliarden jetzt Richtung Taliban schicken.
Afghanistan gehört ja doch zum Herzstück der neuen Seidenstraße, wie wir das nennen. Es ist das Prestigeprojekt der chinesischen Regierung weltweit. Heißt das wirklich automatisch, dass Peking den Taliban Geld und sonstige Versprechen machen muss?
Das werden sie tun, sehr pragmatisch, im Zug aber erstmal Ruhe, Stabilität und Sicherheit herzustellen. Und ich denke nicht, dass Afghanistan das Herzstück ist. Also die bisherigen Routen und Wege der Seidenstraßeninitiative gehen eher um Afghanistan herum. Also der China-Pakistan Economic Corridor schafft China Zugang zum Indischen Ozean, zum Arabischen Meer. Dann natürlich durch Zentralasien Richtung Russland, durch Iran gehen Routen des Belt and Road Programms, aber Afghanistan war bisher eher der weiße Fleck.
Und es gab 2013 mal einen Bericht von UNO und Europäischer Union. Da wurde der Wert der Bodenschätze in Afghanistan auf mehr als $1 Billion geschätzt. Das sind seltene Erden, Lithium, Kupfer. Daran dürften die Chinesen noch großes Interesse haben. Wie werden sie das umsetzen? Weiß man das?
Sie haben da großes Interesse dran, aber es muss ja erstmal die ganze Produktionsinfrastruktur, die Transportinfrastruktur, die Logistik aufgebaut werden. Also diese Rohstoffe müssen ja verarbeitet, veredelt werden und müssen dann auch zu den Abnehmern natürlich kommen. Das heißt Richtung Meer, nach Pakistan. Und das muss erstmal alles erschaffen werden. Das geht nur in einem sicheren Umfeld. Also wenn Terroristen, die jetzt schon chinesische Projekte in Pakistan bedrohen, das weiterhin in Afghanistan tun, wird China sehr, sehr vorsichtig sein, da massiv zu investieren und es eher nur so stückweise machen, weil die Sicherheit ist wichtig und die Gefahr, dass es hier zu viel Investitionen kommt, die dann wieder aufgegeben werden müssen, ist durchaus gegeben.
Ein Interview mit Saskia Hieber. Die Inflation in Deutschland ist im August auf den höchsten Stand seit fast 28 Jahren geklettert. Die USA haben eine Inflation von 5% und die EU von 3%. Damit liegen diese Preissteigerungen also alle über dem Inflationsziel von 2%, das die wichtigsten Zentralbanken der Welt vor 30 Jahren festgelegt hatten. Ist es nun also an der Zeit, auf die Bremse zu treten und die expansive Geldpolitik zu beenden? Ein Bericht von Bianca von der Au aus Frankfurt.
Auch Volkswirte sind sich uneins. Ist der Anstieg der Verbraucherpreise nur vorübergehend oder wird uns die Inflation über längere Zeit begleiten? Die US-Notenbank Fed und die EZB wiederholen beharrlich ihre Sicht der Dinge. Demnach sind die gestiegenen Inflationsraten diesseits und jenseits des Atlantiks ein vorübergehendes Phänomen. So sieht es auch der Chefvolkswirt der ING-Bank, Carsten Bjeski. Auch wenn die Preise in Deutschland weiter steigen. Im August nach vorläufigen Angaben um 3,9% gegenüber dem Vorjahresmonat.
Ja, was wir jetzt sehen, ist eine Fortsetzung des Trends, den wir das ganze Jahr über gesehen haben. Immer steigende Preise, immer steigende Inflationsraten. Und das wird auch noch eine Weile so weitergehen.
Im Juli war die Inflation in Deutschland geradezu sprunghaft angestiegen auf 3,8%. Als Gründe werden vor allem Sondereffekte im Zusammenhang mit Corona genannt. So war die Mehrwertsteuer zeitweise gesenkt worden. Auch der Ölpreis war Corona-bedingt eingebrochen. Die nun wieder erstarkte Nachfrage führt zudem zu Lieferengpässen. All das dürfte die Preise noch eine Weile in die Höhe treiben, sagt Felix Hüfner, Chefvolkswirt Deutschland der UBS Bank.
Wir glauben, dass die Reise dann bis November weiter nach oben geht, sodass wir in der Spitze ungefähr bei 5% landen. Das Wichtige ist, dass wir glauben, dass es im nächsten Jahr wieder nach unten geht.
Damit rechnet auch Chefökonom Jörg Krämer von der Commerzbank. Doch sieht er ein echtes Inflationsrisiko in ein paar Jahren auf uns zukommen.
Weil die Europäische Zentralbank durch den groß angelegten Kauf von Staatsanleihen eben zu viel Geld in Umlauf bringt. Und dieses zu viel an Geld wird sich früher oder später dann in einer zweiten Inflationswelle dann auch niederschlagen in einer höheren Teuerung.
Ein weiteres Risiko? Derzeit steigen in Deutschland die Preise stärker als die Löhne. Schon jetzt fordern erste Gewerkschaften mit Blick auf die Inflationsrate steigende Löhne. Das könnte zum Problem werden, warnt ING-Volkswirt Bjeski.
Ja, für die Notenbank ist es aktuell extrem spannend. Sollten sie diese ganze Inflationsdynamik unterschätzt haben und bekämen wir diese sogenannte Lohnpreisspirale, also die höhere Inflation führt zu höheren Löhne, höhere Löhne führen dann wiederum auch zu einer höheren Inflation, dann müssten sie so schnell wie möglich auf die Zinsbremse treten.
Sprich, die Zinsen erhöhen. Aktuell gibt es dafür aber noch keine Signale.
Bianca von der Au. Schon seit längerem stehen die großen Tech-Konzerne wie Google, Amazon oder Facebook im Visier der EU. Sie werden beschuldigt, ihre Marktmacht zu nutzen, um übermäßige Gewinne anzuhäufen, Wettbewerber fernzuhalten sowie Informationsflüsse im Netz zu lenken und damit die öffentliche Meinungsbildung. Diesen Einfluss möchte die EU begrenzen. Das ist aber kein leichtes Unterfangen, denn die Tech-Konzerne halten mit immenser Finanzkraft dagegen, wie Franziska Ritter aus Berlin berichtet.
Die Technologieindustrie gibt so viel Geld für Lobbyarbeit in der Europäischen Union aus wie keine andere Branche. Das zeigt eine Studie, für die Lobby Control das Transparenzregister der EU ausgewertet hat. Die Digitalbranche investierte demnach zuletzt fast 100 Millionen Euro jährlich, um die EU-Politik zu beeinflussen, sagt Studienautor Max Bank.
Überhaupt kann man sagen, die Digitalindustrie und gerade die großen digitalen Plattformen sind die mächtigsten Lobbyakteure in Brüssel mittlerweile. Sie geben mehr aus als die Autoindustrie, mehr aus als die Pharmaindustrie und mehr aus als die Finanzindustrie. Das war vor 10 Jahren noch völlig anders.
Die größten Summen investieren Google, Facebook, Microsoft und Apple. Sie wehren sich gegen das Vorhaben der EU, die Marktmacht digitaler Plattformen zu beschneiden. Brüssel will unter anderem untersagen, dass personenbezogene Daten verschiedener Plattformen zusammengeführt werden. Die Anbieter sollen eigene Produkte in den Ergebnissen von Internetsuchen nicht mehr bevorzugen und ihre Plattform für Anbieter konkurrierender Dienste öffnen. Angesichts millionenschwerer Lobbyinvestitionen der Industrie sieht Max Bank die Gesetzespläne der EU allerdings in Gefahr.
Google und Co. sind einfach den Gesetzen immer einen Schritt voraus und hier braucht es neue, flexible Antworten, die die EU-Kommission im Übrigen liefert mit ihren Vorschlägen und wo wir streng darauf achten müssen, dass die geballte Lobbymacht von Big Tech jetzt nicht dazu führt, dass diese Gesetze verwässert werden.
In die gleiche Kerbe schlägt Tommaso Valetti, Professor für Volkswirtschaftslehre und ehemaliger Chefökonom der Wettbewerbsdirektion der EU-Kommission. Seiner Erfahrung nach treffen die politischen Entscheider in Brüssel schlichtweg nicht auf Menschen, die die Interessen von Millionen von Verbrauchern repräsentieren.
The policymakers, which are collecting information, they don't have anybody representing consumers, billions of consumers, because this is a scale of the big tech.
Er befürchtet, dass die im Transparenzregister aufgeführten Daten nur die Spitze des Eisbergs sind. Von den Treffen, die zwischen EU-Kommission und Interessenvertretern zu den viel diskutierten Gesetzesplänen dokumentiert sind, fanden laut Lobby Control 3/4 mit der Industrie statt.
Wir sagen, das ist entschieden zu viel. Wir brauchen hier einen Ausgewogenheitsmechanismus. Wir brauchen eine Politik, die proaktiv dann auf Zivilgesellschaft und Wissenschaft zugeht, um den demokratischen Prozess zu sichern.
Die Organisation fordert strengere Regeln für Lobbyarbeit und neue Instrumente, um die Macht von Internetplattformen zu begrenzen.
Das war ein Beitrag von Franziska Ritter. Sie sollten sich von dieser Macht im Internet aber nicht abhalten lassen, auch morgen wieder in unseren Podcast reinzuhören. Für heute verabschiedet sich aus der Technik Michael Springer und vom Mikrofon Insa Wrede. Machen Sie es gut und vielen Dank fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.